Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Kürbiskumpel der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung.
Kürbiskumpel?
Ja, ich komme gerade vom Kürbisfeld.
Okay.
Wir waren eben im Gertrudenhof, heißt das.
Was
gibt's denn da zu lachen?
Ja, aber das klang für mich wie eine erzwungene Alliteration.
Ey, die habe ich so aus dem Ärmel geschüttelt.
Ja, so klingt sie aber auch.
Ja, klar. Wird langsam eng mit so Begriffen zur Begrüßung. Aber hey, ich bin stets bemüht.
Ja, ihr macht das wie der Cäsar, der seinen Namen im Buch raussuchen soll. Machst einen Duden auf und packst da irgendwo deinen Finger drauf und vielleicht kommt da was Cooles bei rum.
Ja, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Es ist ein bisschen schwierig, weil Halloween ist ja jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist vorbei, ne? Diese Horror-Herbst-Halloween-Stimmung ist dann bei den meisten verflogen.
Ja.
Bei uns nicht. Wir sprechen das ganze Jahr über Horror und so. Und jetzt gerade sind wir ja richtig schön in Halloween-Stimmung. Das ist ja Sonntagabend.
Ja.
Ich war gerade mit meiner Frau auf dem Gertrudenhof. Da gibt's so überall so Kürbisse und also natürlich auch Essen und Trinken. Das ist wie so ein riesen Bauernhof mit Streichelzoo, mit allem Pipapo und so weiter.
Schweine kannst du da streicheln oder was?
Unter anderem auch, ja. Und Ziegen und Kühe und weiß ich nicht was.
Ach krass.
Ja, nur die kleinen Kinder sollte man nicht streicheln, die da rumlaufen, weil die haben meistens Eltern. Ja, könnte zu komischen Situationen kommen. Ja, das ist natürlich beliebt bei Familien, weil es auch so Hüpfburgen gibt und so, aber das ist alles dann, überall sind so Totenköpfe und geschnitzte Kürbisse und alles so auf Horror, Halloween, natürlich so kindgerecht gemacht, ne? Also jetzt nicht irgendwie so eine Leiche, wo die Gedärme rausquillen oder so, aber eher so Skelettsachen. Ja, das war auf jeden Fall sehr cool, war sehr atmosphärisch, hat Spaß gemacht.
Ihr habt da Deko geholt oder?
Nee, bin einfach ein bisschen da rumspaziert, haben ein Pumpkin Spiced Latte getrunken, einen Flammkuchen gegessen, sowas halt und so ein bisschen die Atmosphäre aufgesogen.
Okay, wen interessiert das?
Dich? Vielleicht? Du hast gefragt, was es mit Kürbiskumpeln auf sich hat und da ich gerade so im Kürbisfieber bin. Nee, ich wollte halt nur sagen, dass es schwierig ist. Wir sind gerade mitten im Fieber und eigentlich bei allen anderen ist das vorbei und wir sprechen heute doch noch über ein paar Horrorfilme.
Tatsächlich. Zwei Drittel.
Ja, wie es halt immer so der Fall ist. Und der Grund, warum wir jetzt schon aufnehmen, ist, dass wir vier, also du, wir beide plus Partnerinnen an Halloween was gemeinsam unternehmen.
Genau.
Ja, und das wird schön.
Ja, und deshalb haben wir so wenig Zeit oder ich muss das ja irgendwie auch noch geschnitten kriegen, deshalb einen Tag vorher. Aber gut. Ich glaube, das interessiert auch keinen. Uns alle interessiert natürlich, was besprechen wir denn?
Quasi wie der Schröck fragen würde. Was hast du zuletzt gesehen?
Stimmt.
Ich habe zuletzt einen Film gesehen, den viele schon gesehen haben. Deswegen werde ich vielleicht ein bisschen spoilern. Das Problem ist, du hast ihn leider nicht gesehen.
Ja.
Was schade ist. Der läuft auf Disney Plus, heißt No One Will Save You und war schon Gegenstand einiger Diskussionen so in der Filmbubble.
Ist ja kontrovers diskutiert.
Nicht kontrovers diskutiert, aber okay. Es wurde darüber gesprochen.
Ja.
Handelt sich um einen Horrorfilm, obwohl es eigentlich eher auch ein Drama ist. Freundschaftsfamiliendrama.
Wie es aktuell ja meistens der Fall ist.
Genau, ja. Geschrieben und inszeniert hat den Film Brian Duffield.
Kenne ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Der hat jetzt nichts Nennenswertes vorher gemacht. Im Zentrum steht eine junge Dame, die Bryn, gespielt von Caitlin Dever, die das ziemlich gut macht. Also die schultert den gesamten Film und spricht, glaube ich, maximal einen Satz.
Krass. Ach, ist das der Film, wo fast gar nicht gesprochen wird?
Richtig.
Ach krass, ja, okay.
Wie ich gerade gesagt habe.
Ja.
Ja, also sie redet nicht, aber alle anderen halt auch nicht. Also es ist so, dass man sie in diesem Städtchen sieht und sie wird irgendwie von allen gescholten.
Ja.
Ja, sie wird gehasst, sie wird komisch angeguckt, sie wird ignoriert und so weiter und so fort. Und sie lebt alleine in so einem Haus, in dem sie sich da irgendwie sehr vintage-mäßig, sag ich mal, eingerichtet hat. Die hat so Wählscheibentelefon und so weiter und so fort. Mhm. Und lebt da halt so allein ihr Leben. Und dann ist das so, dass quasi eine Alien-Invasion stattfindet. Da kommen Aliens, dann wird das so ein bisschen in Home Invasion Thriller, kommt so ein Alien rein und dann trifft sie auf mehrere Aliens und sie setzt sich gegen die durch zum Großteil, ja, also wehrt sich auf jeden Fall. Das sind verschiedene Alien, also da gibt es so verschiedene Varianten, die haben unterschiedlich lange, große Extremitäten, sind unterschiedlich groß auch so, aber im Prinzip sehen die aus wie dieses klassische Alien mit diesen großen Augen und diesem Wasserkopf im Prinzip, erkennt man ja. Aber eigentlich, weil das, was dann passiert über diesen Kampf gegen die Aliens und diesen Überlebenskampf, das ist nämlich so, dass die Aliens irgendwie, ja, Besitz von den Menschen ergreifen. Da kommt dann so ein bisschen hier die Filmfressen kommen. Ja. Invasion of the Filmfressen, Invasion of the Body Snatchers. Stil übernehmen die so ein bisschen, ja, können die Kontrolle über andere Menschen auch bekommen. Aber eigentlich ist es so, dass wir mehr über ihre Geschichte erfahren. Über das, was sie als Kind traumatisiert hat. Und wir erfahren nach und nach, warum sie denn so vom Rest des Städtchens, in dem sie lebt, der da so gemieden oder gehasst wird. Okay. Da ist wiederum dann der große Drama-Aspekt und eigentlich auch der ganze Aufhänger des Films.
Aber das funktioniert da schon mal.
Ja, also was auf jeden Fall funktioniert, ist, dass der Film eben ohne großartige Dialoge klarkommt. Mhm. Man kann das alles durchaus durch die Bilder und durch das Verhalten der Menschen, ne, den Schauspieler, die es halt rüberbringen und vor allem durch sie wirklich verstehen. Es ist auch cool, dass sie jetzt so auf so innere Monologe verzichtet haben. Wir sprechen ja später über einen aktuellen Film, The Killer, da ist es ja nicht der Fall. Also da bekommen wir so den inneren Monolog des Protagonisten mit. Hier existiert das auch nicht. Es wird wirklich komplett über das Gezeigte erzählt.
Das ist ja schon mal eine Kunst, wie das funktioniert.
Ja, ich meine, gut, ein Film hat die Möglichkeiten, dies zu tun. Und ich finde, das ist hier gelungen. Hm? Es hat mich dann so ein bisschen, weil ab einem gewissen Zeitpunkt ist es eigentlich klar, was dann passiert ist in der Vergangenheit. Das hat mich dann nicht wirklich mehr so interessiert, weil ich gedacht habe, also das wäre jetzt interessant zu wissen, was die Motivation der Aliens ist. Ja. Die kann man so ein bisschen interpretieren, wie man das möchte. Vielleicht ist es auch gar nicht wichtig, also es dient auch nicht der Aussage des Films, also die Aussage kann man auch interpretieren, sag ich mal. Aber das hätte mich dann jetzt zum Beispiel persönlich mehr interessiert. Was ist denn ihr Antrieb? Ja. Was wollen die? So ein bisschen mehr über die Hintergründe der extraterrestrischen Besucher da. Darauf verzichtet der Film, weil es ja dann um was anderes geht. Es ist eher so dieses mit Trauer umgehen, wie immer, ne, so eine Trauerbewältigung, aber nicht nur das, sondern irgendwie anderen Menschen verzeihen, vor allem sich selbst verzeihen, ist so ein Thema.
Voll tiefsinnig hier.
Ja, ja, ist der auch schon. Und vielleicht am Ende, das ist nämlich so das letzte Bild, was wir dann sehen, irgendwie damit klarkommen und dann irgendwie ein gutes Leben führen. Also damit verrate ich überhaupt nicht zu viel, weil die letzte Szene ist halt eine, die komplett gar nicht sonst in den Film passt. Da passiert was komplett anderes, aber die steht so dafür. Deswegen finde Film durchaus interessant, weil, also der sieht cool aus.
Ja.
Ne, ich glaube, was hat der gekostet? Irgendwie so 20 Millionen oder so. 20 Mark?
War meine erste Schätzung.
Ja, so um die 20 Millionen. Ist jetzt auf Disney Plus gelandet. Das ist auch okay, den kann man locker zu Hause gucken. Weiß jetzt auch nicht, ob der im Kino hätte sein müssen. Ich bevorzuge das immer, hätte ich natürlich immer gerne auf Leinwand gesehen. Klar, aber auf jeden Fall finde ich die Inszenierung cool. Ja, so die Computereffekte, ja, Feuer, es sieht nicht immer ganz geil aus. Auch die Aliens manchmal ein bisschen komisch, aber es ist schon lange Zeit spannend. Ist schon irgendwie gruselig, vor allem, weil man nicht weiß, was die wollen. Warum sind die hinter dir her? Und man weiß nicht, was die als nächstes machen. Und vor allem kommen ja dann, wie schon gesagt, so verschiedene Varianten dieser Aliens vor. Und dann denkt man echt so, okay, krass, was passiert da? Was können die noch? Und was machen sie als nächstes? Und dann passieren so ein paar Sachen. Da fragt man sich, okay, warum machen sie das mit ihr? Ja. Warum machen sie manche Sachen nicht mit ihr? Oder vor allem gegen Ende. Warum lassen sie da so gewähren? Aber das kann man sich alles ein bisschen zusammenreimen und das ergibt durchaus schon Sinn. Ich finde, sonst sieht der cool aus. Der hat ein paar richtig schöne Einstellungen, was irgendwie so Licht, was irgendwie einfällt in das Haus oder auch wenn sie im Wald unterwegs ist. Also da sind ein paar richtig so ästhetische Bilder bei rumgekommen, aber vor allem die Caitlin Dever, die schultert hier den kompletten Film. Das finde ich schon außergewöhnlich und weil der halt diese anderen Ebenen hat und gerade wenn es dann eigentlich nicht um die Aliens geht, sondern um die Entwicklung unserer Hauptfigur, das ist dann schon wieder ganz cool. Und außerdem geht der mit knapp 90 Minuten auch nicht zu lang. Der ist sehr kurzweilig und würde ich halt für eine Sichtung auf jeden Fall mal empfehlen.
Ja, dafür bräuchte man dann ein Disney-Abo, ne?
Disney-Plus-Abo, ja, aber guck mal, What We Do in the Shadows läuft auch auf Disney-Plus, die Serie.
Die läuft immer noch?
Dritte Staffel.
Ach krass, okay.
Ist raus, kann man sich angucken. Zwei Staffeln The Bear gibt es. Allein das, ne, wenn man jetzt sagt, okay, für einen Film hole ich mir jetzt nicht das Disney-Plus-Abo.
Ja.
Man hat die ganzen Disney-Filme, was sowieso cool ist, die alten, hier Dschungelbuch und Ariel und keine Ahnung. Dann die Marvel-Sachen natürlich, Star Wars, wer noch nicht genug davon hat. Aber das sind auch ein paar gute Sachen. Also wie gesagt, What We Do in the Shadows und The Bear empfehle ich auf jeden Fall mal für Serienfans, also für Leute, die ein bisschen Drama möchten, The Bear und Leute, die lachen möchten, also mit gutem Humor, halt What We Do in the Shadows. Ja, und No One Will Save You, da hat man noch ein bisschen Spannung und noch ein bisschen Horror-Drama. Ey, warum denn nicht? Kann man doch mal einen Monat machen, kannst du nachher wieder abbestellen.
No one will mich überreden, das nochmal zu kaufen. Ich hatte das damals, ich weiß auch gar nicht wofür. Ich glaube, das war für,
das
war für Hulk.
She-Hulk.
Und dann habe ich das ganz schnell wieder abbestellt. Ne? Also ich will den Dienst jetzt nicht kaputt reden, weil es ja auch Schwachsinn ist, das mit einer Serie zu machen, aber.
Richtig.
Ne, die fand ich halt so bescheuert. Ich fand halt den Gedanken dann auch bescheuert, das nur für diese eine Serie zu machen. Weil ich meine, letztlich haben die ja auch ein festes Programm, oder? Das heißt, wenn ich den in einem Jahr mir hole, dann könnte ich mir den Film ja auch noch anschauen, korrekt?
Absolut.
Gut, ich meine, müsste ich wahrscheinlich auch, weil der wird ja wahrscheinlich nicht auf Scheibe rauskommen.
Schwierig zu sagen, weil ja jetzt Mandalorian und so und ein paar Sachen kommen ja jetzt doch raus.
War das nicht exklusiv über bestimmte kleine Verleiher?
Das weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass Disney gemerkt hat, dass da auch ein bisschen Absatz fehlt und Umsatz fehlt, wenn die Leute eben das nicht dann auch noch physisch kaufen, weil es gibt halt immer noch so ein paar Bekloppte wie uns, ja, die Sammlerfreaks, die dann auch hohe Preise zahlen, um sich irgendwelche Special Editions und so ins Regal zu stellen. Mhm. Davon gibt es noch einige und das fehlt denen halt. Dann das reicht dann nicht nur über die ganzen Abos, wo du Geld machen kannst, ne? Warum nicht?
Ja, ich sehe das ja mit einem traurigen Auge, wie weit sich viele aus diesem physischen Home-Entertainment rausziehen. Das ist ja wirklich schon so mit eines der schlimmsten Dinge der letzten Jahre. Also, ich meine, der Absatz bei 4K ist ja, glaube ich, immer noch niedriger als bei Blu-ray. Das heißt, das geht schon mal nicht voran. 8K ist ja jetzt wirklich wahrscheinlich dann auch maximal den Diensten oder im Fernsehen allgemein halt vorbehalten und dem Kino. Ne, aber ich sehe da schon die Branche immer kleiner und immer spezieller, was halt für uns jetzt nicht ganz so tragisch ist, weil dann zumindest erstmal das Repertoire, was es schon gibt, dann immer wieder neu rauskommen kann. Aber vielleicht dann auch so die Highlights von den ganz Großen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann so Sachen wie Eggers, Nolan und wie sie nicht alle heißen, nicht dann doch noch irgendwo auf Scheibe kriegen kann.
Da gibt's einen Markt für.
Ja, ja.
Und auch wenn die Regale bei Saturn, Mediamarkt und so weiter immer kleiner werden oder immer weniger werden. Hm. In Portugal ist ja schon so, dass in vielen Elektronikmärkten gibt es gar keine physischen Filme, also Filmmedien mehr zu kaufen. Da gibt es dann halt noch Videospiele, es gibt Schallplatten, CDs und so, aber Filme teilweise gar nicht mehr.
Ja, das beobachte ich vor allem auch in Bonn. Da verdrängt tatsächlich dann auch das Videospiel oder die Videospiele das komplette Filmsortiment.
Ja.
Das ist echt schade. Aber gut, wir kommen ja später tatsächlich noch zu der Mischung aus Computerspiel und Film.
Ach ja, das auch noch.
Schon wieder verdrängt.
Ja, schon vergessen.
Okay.
Und wir haben natürlich immer noch die Möglichkeit, auf Börsen zu gehen, was wir ja auch machen. Also so die Sammelleidenschaft, gerade im Genrebereich, gerade was noch ältere Filme angeht, die man dann noch entdecken kann, die dann rauskommen in irgendwelchen besonderen Editionen.
Ja, genau.
Aber da findet man ja auch zum Beispiel sehr viele Sachen, die auf Disney Plus laufen und die dann da verscherbelt werden. Die Bootlegs ist halt auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Ne?
Ja, gut. Wollen wir ironischerweise dann weiter bei Streaming bleiben?
Noch ein Streaming-Film, den wir beide diesmal gesehen haben. Peter, was haben wir gesehen?
Ja, bei mir ist tatsächlich schon ein paar Tage her. Deshalb bin ich da nicht aufgeschmissen, aber braucht da vielleicht die ein oder andere Gedankenstütze. Es ist Totally Killer.
Ja, so kompliziert ist die Handlung des Films.
Nee. Also Handlung kriege ich auf jeden Fall noch zusammen. Der ist auch schon Anfang des Monats bei Prime gestartet, 6. Oktober.
Mhm.
Von der guten Dame Nanatschka Khan.
Khan!
Bloodsucker. Michael Myers hat das gerufen, falls wir uns erinnern. Zumindest hatte derjenige eine Michael Myers-Maske auf, der das gerufen hat.
So sieht's aus.
Nee, aber die Dame sagt mir so gar nichts. Wirft uns hier eine moderne Variante von Back to the Future im Gewand eines 80er, vor allem was auf Farbgebung angeht, Slashers. Ja, wir befinden uns hier in der modernen Zeit, ne? Also ich glaube sogar tatsächlich 2023.
Ja.
Dort lässt die Vergangenheit grüßen, denn der Sweet 16 Killer, der vor 35 Jahren, diese Stadt, in der sie wohnt oder Dorf oder, also ich weiß gar nicht mehr, wie groß das ganze Ding ist, aber es ist keine Großstadt.
Das ist eine typische US-amerikanische Vorort,
Vorstadt,
wie wir den kennen aus Nightmare on Elm Street, aus Scream und so weiter. Ja. Ich finde auch, am ersten passt irgendwie Scream oder ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, trifft auf Zurück in die Zukunft.
Ja.
Das sind eigentlich so die Facetten des Films. Ne?
Genau. Und dieser Sweet 16 Killer kommt anscheinend 35 Jahre später wieder und tötet wahllos Menschen, beziehungsweise so wahllos ist es nicht, ne? Nämlich vor allem ist es die Mutter der Protagonistin. Die kommt dann durch einen bescheuerten Zufall, weil die beste Freundin auf dem Jahrmarkt eine Zeitmaschine installiert hat, die durch einen Messerstich des Sweet 16 Killers in Gang gesetzt wird. Und sie wird ins Jahr 1987 versetzt und kann dort vornehmlich natürlich den Tod ihrer Mutter versuchen zu verhindern, indem sie den Sweet 16 Killer stellt und halt außer Gefecht setzt.
Ja, erstmal muss ich rausfinden, wer das denn ist.
Ja, klar.
Ne? Weil das bis dato nicht klar war. Und die Mutter, die Pam, wird übrigens gespielt von Julie Bowen.
Muss mir das was sagen?
Ja, also war eine ziemlich große Serie.
Okay.
Die, Modern Family. So, Modern Family war auf jeden Fall 10 Staffeln, glaube ich, lang. Eine ziemlich bekannte und erfolgreiche Serie und da hat sie halt die Mutter gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ja, daher kennt man sie hauptsächlich. Sie hat aber auch bei Hubie Halloween mitgespielt.
Ah ja.
Daher sollte man sie jetzt nicht unbedingt kennen müssen. Naja, aber auch in ein paar anderen Filmen, aber hauptsächlich kennt man sie eben aus der Serie Modern Family.
Und das, woraus der Film dann letztlich so ein bisschen den Reiz zieht, abgesehen davon, dass die Geschichte im Grunde ja eigentlich ganz cool ist. Ne? Wir haben das ja hervorragend Zurück in die Zukunft hauptsächlich gesehen, dieses Zeitparadoxon, das dann halt hervorragend genutzt wird. Das wird sie auch, weil sie trifft dann auf die junge Mutter, die sich dann schon so ein bisschen als Bitch outet, beziehungsweise als ja eigentlich das, was halt nicht cool ist, ne? Weil sie halt rummobbt. Sie ist halt die Schönheit hier, so die Schönheitskönigin Queen und hat halt nichts Besseres zu tun, als andere Damen, unter anderem dann auch sie anfangs zu mobben.
Mhm.
Das heißt, wir haben dann hier so ein bisschen verdrehte Rollen, weil eigentlich, zumindest habe ich so das Gefühl, die Jamie, die hier von Kiernan Shipka gespielt wird, ist für mich auch neu. Also die Dame habe ich bis jetzt noch nicht irgendwo wahrgenommen.
Ja, die hat die Tochter bei Mad Men gespielt zum Beispiel.
Ja gut, das ist ganz alles Serien. Wenn du mit irgendeinem Film kommst, okay, aber...
Oder Sabrina, die hat halt diese Neuauflage von Chilling Adventures of Sabrina. Das habe ich auch nicht gesehen, aber ich weiß, dass sie da gespielt hat.
Die Sabrina hat sie gespielt?
Ja. Soweit ich weiß.
Okay.
Und bei Mad Men spielt sie halt die Tochter des Protagonisten oder des Anti-Helden der Serie. Das hat allerdings meine Frau erkannt. Ich hätte sie nicht erkannt. Ich finde, dass die Kiernan Shipka irgendwie gerade hier jetzt, dass die aussieht wie die Hermine aus den Harry Potter Filmen. Also das irgendwie nicht irgendwie aus dem Kopf bekommen.
Okay.
Eins möchte ich mal sagen, die kann diesen Film hier überhaupt nicht schultern.
Nee, überhaupt nicht. Das finde ich nämlich das Schlimme.
Die spielt echt schlecht. Die spielt wirklich schlecht.
Ja, definitiv. Und ich muss auch sagen, ich finde die Figur auch anfangs gar nicht sympathisch. Ich hatte irgendwie Schwierigkeiten, dass das sich ändert. Weil die Sache ist ja dann auch, sie wird ja dann in 35 Jahre zurückgeworfen. Nicht nur, dass sie dann halt auf ihre junge Mutter trifft, sondern halt auch auf eine ganz andere Generation. Ne, das heißt, das geht dann auch so ein bisschen in Richtung, ja, wie soll man sagen,
Generation Gap.
Also genau.
Die 80er werden dann auch nicht wie in vielen anderen Filmen oder Serien dann einfach nur als unbeschwerte, coole Zeit und jetzt mit allen möglichen popkulturellen Referenzen dargestellt, so wie es bei Stranger Things zum Beispiel der Fall ist, sondern es werden so Unterschiede deutlich, zum Beispiel was halt, weiß ich nicht, Sexismus angeht, also so Alltagsrassismus, Alltagssexismus. Aber super lustig fand ich es vor allem, wenn es dann um so Datenschutzsachen geht. Weil es dann irgendwie in die Schule geht und dann, sich irgendwelche Erklärungen einfallen lässt, warum sie denn wissen, also weil sie eigentlich wissen will, in welche Klasse die eine geht und die Frau da an der Rezeption oder was, oder wie das heißt, im Klassenzimmer, nee, wie heißt es denn? Rektorzimmer, wie auch immer.
Sekretariat,
richtig, genau. Ja, Wortfindungsschwierigkeiten manchmal.
Passt schon, kenne ich.
Die einfach die Info rausgibt, ne, weil es halt, ne, gerade in so einem kleinen Städtchen ist das dann egal. Also es ist dann irgendwie so der Whodunit, der eben dann auf die Generation Gap, auf kulturelle Unterschiede, also einfach der Zeit geschuldet, stößt. Das fand ich eigentlich alles ganz witzig. Also gerade, dass auch mal die 80er jetzt nicht immer nur so romantisiert werden, sondern dass es auch mal so gezeigt wird, gab auch ein paar Sachen, die damals vielleicht nicht, also gerade aus heutiger Sicht oder aus heutiger Sicht einer jungen Dame gar nicht so cool sind.
Ja, wobei das mit dem Sekretariat, mit den Daten, kann man aber auch ein bisschen in eine andere Richtung sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das sehe, die Kanadier lassen ihre Türen offen. Einfach ein vielleicht sogar begründetes Vertrauen zu deinen Nachbarn, was halt heute einfach nicht mehr gegeben ist.
Ja, ja, klar. Das kann man positiv oder negativ sehen, aber es wird in erster Linie erstmal als Unterschied dargestellt.
Ja, ja, klar.
Weil es heute einfach nicht mehr so ist.
Ja, ja, ich wollte nur sagen, es ist nicht nur das Dekonstruieren, dass es in den 80ern halt alles cool war, weil du hast ja schon recht, das ist ja in der Regel so, dass das in Filmen und Serien halt immer so dargestellt wird.
Ja, ja, vor allem aus Sicht unserer Generation, sage ich mal. Aber das habe ich ja auch schon in mehreren Videos und auch im Podcast schon mal gesagt. Wir romantisieren gerne die 80er, weil für uns war es eine unbeschwerte Zeit. Aber wir waren weder arm, noch ging es uns schlecht. Ne? Wir hatten halt keine Probleme in den 80ern, weil wir Kinder waren
und
wohlbehütet. weiße Männer, Jungs. Genau, die wohlbehütet aufgewachsen sind. Also wir hatten wirklich wenig Probleme.
Haben wir immer noch nicht.
Auch noch gesund und alles noch dabei und so weiter und so fort. Ja. Wir haben so wirkliche Probleme vielleicht nicht, ne? Also wir haben schon ein ganz gutes Leben, das ist klar.
Im Vergleich zumindest.
Aber das ist eben zum Beispiel jetzt gerade aus Sicht von jungen Menschen, die jetzt auch hier ganz anders aufwachsen, ne? Man sagt das jetzt woke, ja, wie auch immer, ne? Auf jeden Fall ein bisschen mit anderen Werten, sag ich mal, aufwachsen oder sich um andere Sachen auch kümmern und die dann jetzt zu konfrontieren mit dem Alltag der 80er, das fand ich eigentlich einen ganz coolen Kniff. Und das ist auch teilweise, lohnt sich das, weil da waren schon ein paar Schmunzler dabei, fand ich ganz
cool.
Ja,
aber mehr halt nicht als Schmunzler, ne?
Ich habe ja gesagt Schmunzler.
Nee, ich sag ja mehr nicht, also es ist jetzt nicht so, dass der Comedian-Teil hier so stark überzeugt, auch wenn es letztlich tatsächlich der stärkste Part hier ist.
Ja, auch das mit dem Zeitreise-Ding, das versucht man dann so aus dem Weg zu räumen, indem man sagt, ja, halt zurück in die Zukunft.
Ja, und das ständig.
Ja, das sehr häufig drauf anspielt und damit will es man dann sich so ein bisschen einfach auch machen, so nach dem Motto, ja, wir wissen schon, dass es irgendwie zurück in die Zukunft ist.
Sind zumindest ehrlich, ne?
Ja, weil es dann auch an der Highschool spielt und so. Ja. Oder dann auch so dieses Paradoxon, ne, dass der eine Typ dann sagt von wegen, ja, diese Zeitreise-Filme, die ergeben nie Sinn.
Ja.
Und indem man das dann ausspricht, will man dann quasi erklären, ja, wir wissen auch, dass das ja eigentlich alles Blödsinn ist, aber dass das eigentlich keinen Sinn ergibt. Aber der Film will ja auch gar nicht irgendwie sowas Kompliziertes erzählen, der will ja einfach nur unterhalten.
Genau.
Und ich finde, zum Teil schafft er das auch. Ich finde, das Wort, mit dem ich den Film am ehesten beschreiben würde, ist halt charmant.
Ja, aber das trifft doch nicht auf unsere Hauptdarstellerin zu.
Ja, auf der Film. Den Film finde ich charmant. Die Darstellerin finde ich halt nicht gut. Also in dem Film liefert sie nicht ab. Teilweise vollkommen komisch gespielt, also irgendwie so übertrieben.
Total.
So manchmal die Reaktionen, wo ich denke so, hä? Also so, wer... Vielleicht auch ein Problem der Regisseurin, dass sie ihr da nicht gesagt hat, mach das mal bitte anders oder wir machen jetzt noch einen Take oder so.
Jesus, Mom. Mamacita. Ai. Ai, ai, ai. Mamacita.
Sie wirkt so ein bisschen verloren auch manchmal und also man muss ja auch viel glauben, weil sie sehr schnell die anderen davon überzeugen kann, dass sie aus der Zukunft ist. Oder zumindest versucht sie das ja zu erklären, so von wegen ich bin halt hier eine Hellseherin und so.
Ja gut, die 80er, da waren die Leute halt richtig naiv, ne? Denen kannst du das halt schnell verkleckern.
Ja, kann man auch so sehen, natürlich, ne? Aber die haben das schon sehr schnell gefressen und der Slasher-Anteil ist dann eben
sehr gering.
Ja, der ist halt nicht so cool. Also klar, der sticht dann da viel rein und so, aber es ist halt immer mit dem Messer, stich ein paar Mal rein. Da passiert jetzt wirklich so von den Kill-Szenen nichts Spektakuläres, nichts Außergewöhnliches, was halt sehr schwach war.
Ja, Maske finde ich dann auch ein bisschen einfallslos. Das geht, glaube ich, am ehesten. Das hatten wir in der letzten Episode bei Broadcast, Signal Intrusion. Wie hieß der jetzt nochmal?
Max Headroom.
Ja, genau.
So eine Max Headroom-Maske. Also hat mich zumindest daran erinnert. Ja.
Genau, in die Richtung geht das auf jeden Fall. Von daher auch nichts Neues. Ist heutzutage schwierig, da irgendwas Cooles Neues zu finden. Aber ich muss sagen, das fand ich jetzt irgendwie nicht so geil. Und da ist halt immer ein großes Problem, weil das ist erstens, das ist ja vom Blumhouse produziert.
Naja.
Wird jetzt nicht unbedingt als großer Horrorfilm vermarktet, glaube ich. Aber dadurch, dass er halt große, in Anführungsstrichen, Slasher-Anteile hat, ist mir das dann tatsächlich der Aspekt zu niedrig. Da kann der nicht liefern.
Ja, wie gesagt, charmant ist so das größte Kompliment, das ich dir machen kann. Die Versatzstücke sind nicht neu oder originell, aber im Genre Slasher ist es so ein kleiner, frischer Wind. Aber da ist er mir dann auch nicht blutig oder brutal genug.
Ja.
Der Film schneidet immer so zwischen den 80ern und der aktuellen Zeit hin und her. Und irgendwann macht er das halt nicht mehr. Und da hätte ich nämlich, da war gerade so ein Moment oder so eine Zeit, habe ich gedacht, jetzt würde ich gerne wissen, was aktuell hier passiert. Das wäre interessant zu wissen, vor allem mit einer gewissen Figur.
Ja.
Die zeigt man dann nicht und man zeigt nicht, was da passiert. Und dann denke ich mir so, ja gut, dann ist diese Figur auf jeden Fall da involviert.
Ja.
Und dann ist es halt auch so. Ja, der Freddy, ein gemeinsamer Freund von uns, ich finde, der hat es ganz gut ausgedrückt. Er meinte, ja, für einen Film, den ich halt zu Hause am Fernsehen, für den ich einfach nur Play drücken muss, war es ganz okay. Also ich fand es auch jetzt keine krasse Zeitverschwendung, aber halt über okay geht dann auch nicht hinaus. Ne?
Ist aber in der Regel auch ein Indiz dafür. Wir haben ja später einen Film, der auch auf dem Streamingdienst erscheinen wird, der aber zumindest einen kurzen, limitierten Kinostart hat.
Ja.
Das kann der Verleih ja, also Blumhouse entscheidet das ja dann auch, ob sie die Filme ins Kino bringen oder ob es direkt Richtung Streaming verkauft wird. Häufig ist es dann so, dass die Entscheidung dann richtig ist, den direkt zum Streaming zu geben, weil an der Kasse wäre der, glaube ich, gefloppt.
Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es sich lohnt, für 10 Euro ein Ticket für Totally Killer zu lönen.
Genau.
Wie gesagt, ne, Sonntagnachmittag oder einen Abend auf Play drücken, ja, ist für einmal ganz charmant. Aber der geht halt auch 146 Minuten, ach nein, eine Stunde 46 Minuten, also ja. Ne, knapp 100, also ja. Geht schon eher so ein, ja, an die 100.
106
so
fühlt Minuten geht er.
So fühlt er sich, ach, meine ich doch. Ja. Oh Mann, ey. Und so fühlt er sich auch an, also er fühlt sich nicht an wie so ein, die typischen Slasher, die halt so zwischen 80 und 90 Minuten gehen,
ja.
Sondern diese zusätzlichen 20 Minuten, die merkt man ihm vor allem im Finale auch an, finde ich.
Ja, hätte man mit dem Messer wegschneiden können. Aber gut.
Ah, genau.
Aber es gibt ja ein, zwei Horrorfilme, die es diesen Monat natürlich dennoch ins Kino geschafft haben. Auch wenn nicht flächendeckend, zumindest in ausgewählten Kinos. Und so musste ich um den Halloween Park, der diesen Monat angelaufen ist, extra in ein Kino fahren, das ähnlich weit weg ist, wie ich meins, also meine Arbeitsstelle. Aber ich bis dato noch nicht besucht hatte. Das, ich mache jetzt keine Werbung, aber es ist in Troisdorf. Ich weiß auch, warum wir den nicht gezeigt haben. So viel schon mal vorweg. Aber es gab ansonsten auch relativ wenig. Ich glaube, in Köln wurde der gespielt.
Ja.
Aber so richtig erfolgreich scheint ja nicht zu sein, ne, wenn man schon diese Auswertung hat. Till hatte ich genannt, Halloween Park ist auch ein weiterer Slasher, den man hier im Halloween-Monat Oktober auf die Leute zulässt. Und es ist halt ähnlich wie das bis dato schon besprochene, also zumindest Totally Killer. Es ist ein Slasher, der sich vornehmlich am jungen Publikum auch orientiert und ganz klassische Genre-Konventionen hier versucht abzuarbeiten. Er hat mich relativ deutlich an Halloween Haunt erinnert, den du ja immer noch nicht gesehen hast, wie ich gehört habe.
Ja, habe ich noch nicht gesehen. Du hast mir abgeraten davon. Daniel Goris hatte mir wärmstens ans Herz gelegt.
Wärmstens auch noch?
Ja, ja, der hat den als absoluten Geheimtipp und unterschätzt und so weiter, hatte der feiert den richtig ab. Und ja, werde ich bestimmt noch irgendwie nachholen.
Okay.
Weil diese Mischung, so der eine rät ab und der andere feiert den total ab.
Stimmt.
Ja. Ist großartig. Hatte ich aber bei Halloween Park, ich hatte auch überlegt, ob ich mir den reinziehe, habe mich aber dann für zwei andere Filme entschieden, die wir interessanterweise beide zusammen im Kino gesehen haben. Und habe den dann halt nicht geguckt, aber der hatte mich auch an Halloween Haunt erinnert. Oder und an Hellfest.
Stimmt.
Den mal auf dem Fantasy Filmfest lief, der genau. Auch in so einem Freizeitpark spielt.
Den ich tatsächlich, glaube ich, sogar den anderen beiden vorziehen würde in Hellfest, auch wenn der scheiße war, soweit ich den.
Ja, der war nicht gut.
Ja, wir verfolgen hier eine Gruppe von Teenagern, die haben eine Einladung erhalten in einen Freizeitpark. Dort treffen sie auf eine alte Bekannte, die Fiona, die mit ihnen mal ja mehr oder weniger befreundet war, aber in der Vergangenheit etwas vorgefallen, was wir auch in etlichen Flashbacks natürlich genau durchexerziert bekommen in den anderthalb Stunden, so lange geht er, meine ich. Und die haben diesen Park ganz für sich alleine. Wir haben zwei Pärchen, glaube ich, wobei bei dem einen Pärchen der Typ auf die Fiona stand, also die waren auch mal zusammen, das wird auch in den Rückblenden wird das klar, scheint auf jeden Fall noch irgendwie in der Verbindung zu sein, also die mögen sich irgendwie noch. Da gibt es auch immer wieder so Anzeichen, sage ich mal, dass sie sich vielleicht auch noch immer lieben. Läuft ins Leere in gewisser Form, aber trotzdem, sei es mal angemerkt, weil hier auch viel mit diesen Liebschaften gearbeitet wird, vor allem wenn es darum geht, ne, wem kann ich vertrauen, weil diese ganze Truppe, die hier in diesem Freizeitpark auf sich gestellt ist und alle Attraktionen erleben darf. Das sind alles relativ hinterlistige, beziehungsweise alle sehr egoistisch unterwegs. Ne? Also jeder ist sich selbst der Nächste. Das heißt, wenn es mal in irgendeine Situation kommt, und wird es natürlich in einem Horrorfilm, in einem Slasher natürlich kommen, wo ein Killer auf dich zuläuft, ne, dann bist du als erstes weg, ist egal, wen ihr zurücklassen müsst. Hauptsache, du überlebst diesen Scheiß. Und das ist so das Einzige, was ich sagen würde, wo er so ein bisschen auch mit Figurenentwicklung arbeitet. Ne? Weil die Leute sind alle scheiße. Also jeder würde den anderen verraten, nur damit er nicht stirbt oder sonst was. Und ein, zwei Figuren können halt da ausbrechen und lernen dann innerhalb des Films dazu und wissen halt, was es heißt, Verantwortung für andere Personen auch zu nehmen. Ne? So von wegen, wir lassen keinen zurück. Ist, würde ich sagen, was so die Figurendynamik, was die Figurenentwicklung angeht, auch so schon so das Einzige, wo ich sagen würde, ja, da haben sie ein bisschen Gedanken gemacht. Aber ansonsten sehen wir jetzt eigentlich nur, wie sie von Attraktion zu Attraktion gehen. Wobei, muss ich noch dazu sagen, es geht sehr schnell der Strom aus und dann sehen wir einen Killer oder eine Killerin mit einer, ja, so quasi Puppenmaske dann halt auf die Kids losstürmen.
Das ist sie gruselig?
Ja, weiß ich nicht. Hast du The Hills Run Red gesehen?
Ich glaube nicht, ne? Sagt mir nichts.
Das würde ich nämlich sagen, ist tatsächlich ein Slasher-Tipp von mir, den wenige Leute eher kennen. Geht in die Richtung, was die Maske angeht. Gruselig vielleicht, weil es eine Kindermaske ist und Eine relativ große, stämmige Person trägt das. Ist dann auch blutverschmiert und dreckig und es ist okay. Also da habe ich, glaube ich, Schlimmeres gesehen. Also auf jeden Fall besser als die von Totally Killer, wie ich finde. So, aber man kann dann halt auch alles, was hier passiert, so ein bisschen abtun als, ja, hier Pranks und so, weil das auch so ein bisschen auf Grusel gemacht ist, ne, mit Attraktionen wie der Geisterbahn und solche Geschichten. Und die denken dann erstmal nur, das gehört irgendwie alles zum Programm. Machen sich keine Gedanken, aber dann stirbt die erste Person und dann werden sie halt von Attraktion zu Attraktion halt gejagt und unterwegs nach dem 10-Kleine-Jägermeister-Prinzip halt alle niedergemetzelt und damit die Gruppe halt dezimiert, ne, sodass die Figuren, die den ganzen Scheiß irgendwie durchmachen, darunter lernen und halt merken so von wegen, wir sollten mal vielleicht zusammenarbeiten. Und parallel wird halt die ganze Zeit die Geschichte in Rückblenden gezeigt, was vor 2-3 Jahren oder so passiert ist, wodurch es auch tatsächlich zu der Fiona einen Bruch gab. Da ging es darum, dass ein Mädel in der Gruppe gestorben ist und irgendwie haben die falschen Leute schlechtes Gewissen und geben den falschen Leuten die Schuld daran. Und dann wird natürlich im Laufe des Films auch ein bisschen aufgeklärt, wer letztlich wirklich Schuld hatte, was das bedeutet und inwieweit das natürlich mit dem Killer zusammenhängt. Mhm. So, das so zur Geschichte. Klingt jetzt erstmal wie ein Slasher, wie ein gewöhnlicher Slasher ist es auch. Kulisse ist ganz cool, dieser Freizeitpark ist dadurch auch relativ abwechslungsreich. Bei Halloween Haunt war es, glaube ich, nicht so abwechslungsreich, weil da hatten wir ein Gebäude, also das war ja so ein Haunted House, das war ein relativ abgestecktes Gebiet und hier haben wir jetzt einige Quadratkilometer, ne, auch Riesenrad kommt zum Einsatz, Achterbahn. Wir haben dann immer wieder zwischendurch so ein paar Zitate, sag ich mal, zur Anlehnung an American Werewolf fand ich ganz lustig, mit so einer krassen Rolltreppe, die du dann runter siehst und so Kleinigkeiten. Die Kills sind ganz nett, die sind jetzt leider nicht so brutal, wie man sich das hätte vorstellen können. Die Kamera wird dann häufig weggedreht oder es passiert im Off, aber es ist halt so...
Blutleer, blutarm.
Relativ, aber es ist halt wahrscheinlich auch darauf gemünzt, dass sie halt eine FSK 16 irgendwie damit durchkriegen. Man will das Ding ja auch an den Mann oder an die Frau bringen. Privileged Young Adults! Die Schauspieler sind auch alles halb Nieden. Ich habe noch gar nicht gesagt, das ist, glaube ich, ein schwedischer Film.
Schwede? Sag mal was Liebes zu dem Onkel.
Ich reiß dir den Kopf ab und scheiß dir in den Hals.
Habe ich hiermit getan.
Der Regisseur ist Schwede. Simon Sandqvist oder so heißt er, glaube ich. Ne?
Ja, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, welcher Sprache ich den geschaut habe. Aber ich meine, das ist insgesamt schwedisch. Alles. Und damit ist es ein Film in einem Land, das nicht so Slasher erfahren ist, ne, um das so ein bisschen... Er spielt auch in Göteborg.
Nightwatch ist ein guter schwedischer Film.
Ja, das stimmt. Ich dachte immer, der wäre dänisch.
Spielt Kim Bodnia mit, aber ich meine, der ist schwedisch. Aber jetzt gucke ich mal ganz schnell in dieser großen Suchmaschine. Nightwatch, die Nachtwache. Ist tatsächlich ein dänischer Film, ne? Nicolai Coster-Waldau, oder? Ja. Ole Bornedal. Ja, ganz ehrlich, die Länder sind so nah beieinander. Ja, ist ein dänischer Film, natürlich.
Natürlich.
Wie komme ich denn auf Schwedisch?
Ich weiß es nicht.
Wenn dann nur Dänen mitspielen.
Wahrscheinlich.
Wie bin ich denn darauf gekommen?
Keine Ahnung. Na, egal. Macht nix. Ich bin mir jetzt auch hier nicht sicher, ob das komplett schwedischer Film ist. Ist aber auch letztlich egal. Ist kein geiler Film. Was mir aufgefallen ist, das Wort Fuck, ganz ehrlich, das kommt so häufig vor, du hättest das Gefühl, Samuel L. Jackson spielt mit.
You're a smart motherfucker, that's right.
Das habe ich in keinem anderen Film bis dato gesehen, also zumindest nicht so Richtung Slasher und so. Es wird an alle 2 Minuten, fuck, fuck, fuck. Das klang so ein bisschen, als wäre ich da irgendwie auch gecastet worden.
Dann hat er ein R-Rating, der Film, also nach amerikanischem Rating quasi.
Ne? Ja gut, das kann ja sein, aber das haben wir ja hier nicht. Hier ist er hat 16 freigegeben. Ja, um das Ganze mal kurz zu machen, geile Kulisse, geiles Setting, das, was die Geschichte des Killers dann umgibt, das ist auch okay, verliert sich dann so ein bisschen in Genre-Konventionen, wodurch er sehr vorhersehbar ist. Es hätte blutiger sein dürfen und die Schauspieler hätten geiler sein können. Also mit geiler meine ich jetzt, das war tatsächlich teilweise nicht so überzeugend. Wohingegen dann zumindest die Figurenentwicklung so halbwegs rüsten konnte. Aber ja, der Gore hat letztlich gefehlt und der Gruselfaktor, weil nur dann mit den coolen Kulissen zu arbeiten, ist dann leider auch ein bisschen zu wenig. Der wird irgendwann auf dem Streaming landen und dann schaut ihn euch an und dann werdet ihr merken, so von wegen, das Slasher-Genre hat auf jeden Fall deutlich bessere Zeiten gehabt, als es aktuell der Fall ist. Punkt.
Ja, dann lass doch mal zum nächsten Film kommen. Ein aktueller Kinofilm, Five Nights at Freddy's. Wir haben beide die Videospiele nicht gespielt. Die waren sehr beliebt, weil ja, das halt so ist, dass du einen Nachtwächter spielst aus, ich glaube, POV ist es, erste Person Sicht, der irgendwie 5 Nächte überleben muss, anscheinend in einer ehemaligen Pizzeria, Freddy Fazbear's Pizzeria mit so elektronischen Puppen. Das ist so für auf Kinder ausgerichtet. Ne? Ja. Gibt es in den USA häufiger so eine Mischung aus Vergnügungspark und Junkfood-Tempel. ne? So McDonald's und so weiter und so fort, wo die dann mit irgendwelchen knuffigen Figürchen ja animiert werden, dahin zu gehen und ungesundes Essen zu sich zu nehmen und da ein bisschen toben können, Hüpfburg, Arcade-Maschinen und so weiter und so fort. Die ist aber irgendwie stillgelegt, diese Pizzeria, und in dem Videospiel ist das halt sehr gruselig, weil es dann viele Jumpscares gibt und da gab es auch viele Reaction-Videos von YouTubern, die sich dann natürlich erschrocken haben. Das ist alles ganz spannend und krass und so. Jetzt nach Ewigkeiten hat man sich entschieden, mit dieser Lizenz einen Film zu drehen, unter der Regie von Emma Tammy, die The Wind auch inszeniert hat, den ich unbedingt mal gucken wollte. Das ist so ein Horrordrama. Ja. Habe ich mal angefangen, aber leider nicht zu Ende geguckt.
Tja.
Soll ich mal tun.
Ja.
Five Nights at Freddy's, der Trailer lief rauf und runter beim Fantasy Filmfest.
Und ich hatte gar keinen Bock mehr, den zu schauen. Dadurch.
Aber ich habe dich gezwungen, wir sind beide zusammen.
Naja.
Schön im Kinopolis Baumlad Godesberg sind wir da hingegangen.
Ich hätte auch Nein sagen können.
Um das zusammen durchzustehen. Ja, aber es ist so ein schönes, romantisches Kinodate.
Ja.
Zwischen uns beiden ist natürlich auch immer wunderbar. Außerdem musst du da keine Angst haben.
Ja.
Kannst du meine Hand nehmen, falls es dich zu sehr gruselt, falls du dich zu sehr erschrecken musst. Außerdem halte ich dich wach, damit du nicht einschläfst.
Ja, war es aber nicht ganz so erfolgreich.
Ja, weil es ist schwierig, wenn du alle 2 Minuten da wegnickst. Vor allem gegen Ende. Nee, am Anfang war es ja kein Problem.
Das stimmt.
Die Sache ist, was mich schon gewundert hat, ist, dass irgendwie, das Spiel ist 10 Jahre oder noch älter, ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall ewig gedauert, bis sie das unter der Lizenz verfilmt haben. Aber zwischenzeitlich gab es ja schon so Filme wie The Banana Splits Movie, den ich ja mal in so einem kurzen Video vor ein paar Jahren hier empfohlen habe auf unserem Filmfressen-Kanal.
Stimmt.
Ist jetzt kein Knallerfilm, aber ist so ein kleiner, charmanter Fun-Splatter-Film, der so ein bisschen in die Richtung geht, aber auf einer Kinderserie basiert. Also wo man das alles mit so Figürchen aber im TV-Format gemacht hat. Und dann gab es ja vor ein paar Jahren den Film Willy's Wonderland.
Ja, mit Nick Cage.
Mit Nicolas Cage, genau. Mhm. Den wir schon besprochen haben hier im Podcast auch.
Ja.
Der eigentlich die Geschichte ist von Five Nights at Freddy's.
Nur unter anderem Titel rausgekommen.
Ja, es hat eben nicht die Lizenz und es spielt in einer Nacht. Und okay, jetzt haben wir das Ganze als offiziellen Film mit Josh Hutcherson in der Hauptrolle, glaube ich, heißt er.
Kann sein.
Und der spielt denjenigen, der dann weil er braucht dringend Kohle, er braucht einen Job, um gut dazustehen, wenn es um die, wie heißt es, Sorgerecht
der Schwester.
Genau, Sorgerecht seiner jüngeren Schwester geht.
Genau.
Und dann bekommt er von Matthew Lillard, den ich lange nicht mehr gesehen habe, kennen wir alle aus Scream, unter anderem, und bekommt dann diesen Job als eben dieser Nachtwächter. Und er soll keinen reinlassen. Das Erste, was er macht, ist, er schläft die ganze Zeit da, weil er hat auch Schlafprobleme, weil er so ein Trauma zu verarbeiten hat, weil sein jüngerer Bruder entführt wurde.
Ja.
Und das wird jetzt im Zusammenhang mit Freddy Fazbear's Pizzeria irgendwie intensiviert sich das, und vielleicht gibt es auch noch Zusammenhänge und er stellt da Bezüge her und so weiter und so fort. Das Erste, was er macht, ist eine Polizistin reinlassen, mit der dann irgendwie, eine Liaison eingeht. Die verstehen anbändelt. Sie auf jeden Fall gut. Ja, anbändelt, genau, ja. Die bändeln so ein bisschen an. Und dann passiert halt das, was auch in diesen ganzen anderen Filmen passiert. Diese Roboter, die dann so Bären sind und so weiter, oder so ein Riesenküken und so weiter, die bewegen sich und sind böse.
Bitte?
Ja, und fressen Leute und machen die kaputt und so weiter und so fort. Und dann kommt sogar so ein bisschen Kanonenfutter und so. Was der Film aber dann macht, er erzählt halt noch eine riesen Hintergrundgeschichte.
Ja.
Das kann sein, dass das alles in diesen Spielen drin vorkommt.
Jetzt über den Typen oder was?
Ja, und das mit diesem Typ, der die Kinder entführt hat und
mit
seinem Bruder und so weiter, und das mit dem Sorgerecht. Das ist ja die Tante, die will das Sorgerecht haben, aber die ist total böse. Dann kommt die da mit ihrem Anwalt an und so.
Much Plot.
Der Film geht fast 2 Stunden, ist komplett blutarm, weil der halt PG-13 ist, ist kaum spannend, also gar nicht spannend, was soll ich sagen, man erschreckt sich nicht, es gibt so ein paar Jumpscares, die aber noch nicht mal, so nicht mal gute Jumpscares. Ja, es ist nicht mal wirklich laut, es ist auch nicht krass, was man da sieht. Da macht er den Schrank auf und dann ist da so eine Spielzeugfigur. Das passiert 3-mal. Boah.
Kein Wunder, dass ich eingeschlafen bin.
Ich frage mich halt, für wen das ist. Ist das für die Fans? Kann sein. Die haben bestimmt viele so Easter Eggs gefunden oder irgendwelche Gags, Inside-Gags verstanden. Mhm. Ich nicht. Ich fand es einfach einen ziemlich langweiligen Film. Als Horror schlecht, als Drama auch scheiße. Und ich glaube, der ist an ein jüngeres Publikum gerichtet.
Aber der Film ist ab 16, ne?
Ich in Deutschland, echt?
Ja.
Das ist krass, dafür, dass er so blutleer ist.
Ja.
Ja, das ist dann komisch.
Ja.
In den USA halt nicht, ne? Eine niedrigere Freigabe.
Ja.
Problem ist hier bei der FSK 12, dass du ja mit Eltern sogar Kinder ab 6 da reinschleppen kannst. Und das wäre halt, glaube ich, keine gute Idee.
Das stimmt.
Es ist ein ähnliches Problem wie bei Winnie the Pooh, finde ich. Da musst du einen Fun-Splatter draus machen. Willy's Wonderland hat das geschafft. Ja. Ja. Ich finde den auch, ich finde Willy's Wonderland nicht mal super, ja, aber der war ein ganz kurzweiliger, ja, netter Film.
Ja, da ging es ja gut brutal, ne? Brutal, ja, und blutig zur Sache.
Das war spaßig. Und der Film hier nimmt sich viel zu ernst, geht viel zu lang und da weiß ich auch nicht. Also da hat man genau wie bei Winnie the Pooh, anstatt da einen Fun-Splatter draus zu machen, macht man hier, versucht man irgendwie so einen ernsten Film zu erzählen, noch mit diesem Familiendrama und diesen ganzen Hintergründen, packt viel zu viel Geschichte da rein, dauert einfach zu lang. Also fand ich leider gar nicht gut.
Aber der Willy's Wonderland hatte halt auch eine coole Sau mit Nicolas Cage. Ich finde, der Typ, der hier die Hauptrolle macht, das ist so ein Warmduscher. Nee, ja.
So ein weinerlicher, langweiliger Typ.
Ja, vor allem, der ist so langweilig. Du fieberst nicht groß mit ihm mit. Die Schwester tut einem schon ein bisschen leid. Aber gut, ich meine, es gibt ja noch eine schlimmere Option für sie. Die Tante,
ja, genau,
die dann das Sorgerecht kriegen würde. Gut, das wünscht man ihr natürlich auch nicht. Aber der macht halt auch viel zu viele Fässchen auf und versucht das dann irgendwie zu verbinden, aber das wirkt irgendwie alles zu konstruiert und hat mich halt auch wirklich nicht begeistern können. Fand ich sehr schade.
Dass hat dich auch nicht wachhalten können.
Ja, genau. Ich habe einen Teil vom Finale verpasst, leider. Also, was heißt leider? Leider nur, weil ich natürlich gerne das trotzdem gesehen hätte, egal wie schlecht es ist.
Ich kann dir sagen, so viel hast du nicht verpasst. Okay.
Ich wollte es ja eigentlich nachträglich noch nachholen, aber dadurch, dass wir jetzt Sonntag aufnehmen, habe ich das leider nicht mehr geschafft, weil der ja aufgrund der FSK auch erst sehr spät läuft. Aber der ist sehr erfolgreich. Wir haben das ja schon gesehen. Wir waren in, ja, der ersten Vorstellung mehr oder weniger, also an dem Tag die zweite, am Donnerstag. Und da waren einige drin und haben sich natürlich auch wieder viele Jugendliche versucht reinzuschleichen etc. pp. Aber auch in den USA ist der sehr erfolgreich.
Es ist ein Rekord. Es ist das beste Startwochenende eines Blumhouse-Films,
ja,
bisher.
Das sollte uns Sorgen bereiten.
Was aber auch, glaube ich, an der Freigabe liegt. Da können halt sehr viele Jugendliche reingehen.
Ja, stimmt.
Ich glaube, der Film ist auch für Jugendliche gemacht. Ja. Für mich nicht. Aber ich frage mich auch, ganz ehrlich, für die Jugendlichen, die heutzutage ja auch ganz andere Kaliber kennen, ist er vielleicht dann auch erstmal nicht unterhaltsam genug? Er ist nicht spaßig genug? Ja. Er erzählt da viel dieses Familiendrama und irgendwie, dann ist er auch nicht brutal genug. Also irgendwie glaube ich nicht mal, dass er die Zielgruppe wirklich bedienen kann. Ich meine, als wir drin waren, da waren auch so ein paar Fans der Videospielreihe oder dieses Franchises anscheinend, die haben sich auch so verkleidet,
ja,
ne, und kamen da so richtig Cosplay-mäßig an.
Sah auch ganz cool teilweise aus.
Auf jeden Fall, finde ich ja cool, dass man sich da so begeistern kann für. Hätten wir eigentlich mal fragen sollen, wie die den Film finden.
Ne? Ja, so kein Interview, ja.
Ja, einfach nur mal, um das mal eingeschätzt, ja, zu bekommen von jemandem, der sich da ein bisschen besser mit der Materie auskennt. Aber ich bezweifle, dass die wirklich begeistert waren. Das ist einfach kein geiler Film. So, der ist nicht spannend, der ist nicht spaßig, der ist nicht brutal, der ist halt vieles nicht.
Ich bezweifle, dass die auf unsere Fragen ganz cool und lässig geantwortet hätten, sondern die wären eher schreiend abgehauen.
So, zwei alte weiße Männer da kommen und so, ja, ey du, dürfen wir dich mal was fragen hier? Ja, also der Film ist absolut nicht Killer.
Das ist richtig. Aber damit sind wir auch schon bei einem Film angelangt, der einen limitierten Kinostart hat. Denn nächste Woche läuft der auch schon im Streaming. Die Rede ist von The Killer oder im Deutschen auch ganz einfach Der Killer von David Fincher.
Kennt man.
Das ist wirklich der renommierteste Regisseur, der heute fallen wird. Der letzte ist auch ganz cool. Der hat auf jeden Fall viele Werke, sehr starke Werke hervorgebracht. Aber David Fincher ist ja immer noch so mit einer der großen Regie-Ikonen des amerikanischen Kinos.
Nicht zuletzt seit Alien 3, das ist klar.
Ja, aber gut, da stehe ich ja ein bisschen kritischer zu, als ich das vielleicht tun sollte. Ich werde mir den nochmal anschauen und
Ach, der ist auch nicht so schlecht. Nee. Nicht so schlecht wie der vierte
Teil. Ja, na gut, aber gegen den vierten kommt ja keiner an.
Ja, das stimmt.
Es ist der drittbeste, aber er hatte mir nie so gut gefallen, wie Fincher das in der Regel eigentlich tut.
Ja, aber da gab's ja, das war ja die Produktionshölle, ne?
Ja, gut, stimmt.
Ist ja ganz viel schief gelaufen, aber wenn man dann, ne, so Filme nimmt wie Sieben oder Fight Club oder Zodiac, oder Gone Girl und was er nicht, The Game haben wir auch besprochen von ihm, ne? Also da hat er hat schon mehr als einmal bewiesen, dass er Thriller ziemlich gut kann.
Auf jeden Fall.
Und er hat sich schon mit dem Thema Serienkiller jetzt auch schon ein paar Mal beschäftigt. So auch in The Killer. Peter, was geht da ab mit Michael Fassbender oder Michael Fassbender in The Leading Role?
Michael Fassbender ersetzt hier quasi Chow Yun-Fat, ne? Und David Fincher ersetzt John Woo. Ja, nicht wirklich, aber...
Den Vergleich würdest du ziehen?
Nein, das sage ich ja nicht wirklich. Das war ja ein Spaß, weil wir hier ja wirklich eigentlich fast keine Action haben. Es ist ja schon eher fast schon Charakterdrama.
Gerade der Anfang ist sehr American Psycho-mäßig, würde ich sogar sagen.
Ja, okay, gut, stimmt, weil er sehr viel erzählt. Also der, genau. Der Michael Fassbender, der hier, der ist namenlos, ne? Der Killer.
Richtig, ja.
Der erzählt uns eigentlich, was es bedeutet, Killer zu sein und was das mit sich bringt, vor allem Verzichte.
Also Auftragskiller, ne? Er ist jetzt kein ideologisch oder sonst wie überzeugter Triebtäter oder so, ne? Ist jetzt kein Serientäter in dem Sinne, sondern er wird von reichen Menschen oder von einer Agentur, die von reichen Menschen bezahlt wird, beauftragt, kriegt einfach nur einen Namen, ein Foto, dann geht er dahin und das erklärt er uns ganz am Anfang sehr detailliert.
Genau, und immer wieder zwischendurch, was den Job halt ausmacht.
Genau, und er hat dann auch so ein paar Weisheiten und so ein paar, wie soll ich sagen, so Regeln, nach denen er lebt, die uns immer wieder vorträgt und ja, sowas halt.
Und zwar sehr häufig, aber er wiederholt das halt auch quasi für sich, weil er immer wieder quasi in so einen Strudel gerät. Weil die Sache ist halt, er hat einen Auftrag verkackt. Er hatte eigentlich einen Auftrag und der sah, also für mein geschultes Auge sah der sehr simpel aus. Er musste von einem gegenüberliegenden Hochhaus, weiß nicht wie viele Meter da lagen oder Kilometer, nee, es waren Meter natürlich, aber musste er jemanden erschießen.
Aber Standard eigentlich, ja.
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man nicht in der Branche ist, dann sollte man davon ausgehen, dass das ein leichter Job war. Den hat er eigentlich für mich sogar fast unglaubwürdig verkackt. Da hätte ich mir tatsächlich andere Umstände gewünscht, die das ein bisschen plausibler machen, dass er wirklich verkackt. Aber das Entscheidende ist, er verkackt und er verkackt so hart, dass er nicht direkt um sein Leben fürchten muss, aber vor allem um das seiner Freundin, Partnerin oder sonst was, also weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie die miteinander verbunden waren, aber mit seiner Liebsten. Und er soll eigentlich auch weggewischt werden, weil man da sozusagen die Spuren verwischen will.
Das ist Standardprozedere, ne? So Auftrag wird nicht vernünftig ausgeführt, also hat dann der Auftraggeber die Möglichkeit eben zu sagen, na gut, dann beseitigen sie alle Spuren und dazu zählt natürlich dann auch eben der Beauftragte.
Genau.
Killer in dem Fall. Der Michael Fassbender. Ja. Aber der nimmt das jetzt persönlich.
Richtig.
Und bricht aus seiner Standardrolle aus, aus seinem komplett, ich plane hier alles, ich lasse mich nicht von Gefühlen leiten. Ne? Empathie betont er immer, dass das, dass man die nicht haben sollte. Ist überflüssig, steht im Weg. Und er fängt jetzt an, seine eigenen Regeln zu brechen, weil er sagt, jetzt ist persönlich. Now it's personal. Und startet seinen Rachefeldzug.
Ja, ganz wichtig, es ist Rache.
Ja, nicht wie bei Saw X.
Richtig.
Der betont, das ist keine Vergeltung.
Reawakening.
Ja, so sagt er.
Ja.
Michael Fassbender macht da keinen Hehl drum.
Nee, genau.
Ist nicht so ein Heuchler wie John Kramer.
Ja, und so kämpft er sich dann quasi so von Level zu Level, von ganz unten bis nach ganz oben, bis halt zum Auftraggeber.
Genau, also sein primäres Ziel sind eigentlich, also erstmal die beiden Killer, die dahin geschickt wurden, um ihn zu finden, aber dann auf seine Geliebte gestoßen sind.
Genau.
Und dann möchte er natürlich die Person hinter dem Auftrag stellen.
Genau.
Das ist der Film, The Killer.
Und das ist im Stile von Fincher, wie wir das halt auch von einigen anderen Filmen kennen. Es ist allein schon, was die Farbgebung angeht, finde ich, hat er das hier sehr cool eingefangen. Abgesehen davon, dass er das auch in Bildern wunderschön erzählt.
Ja, Kamera von Erik Messerschmidt, der hat auch schon Mank eingefangen.
Ah ja, stimmt. Das war ja sein letzter.
Ja, merkt man auch hier wieder. Und die Inszenierung ist halt präzise wie ein Schweizer Uhrwerk.
Ja.
David Fincher komponiert hier jedes Bild durch und erzählt irgendwie keine Sekunde zu viel. Und auch nicht zu wenig. Es ist sehr präzises Filmemachen, finde ich. Und er hat mit Michael Fassbender auch wirklich genau den richtigen Anti-Helden. Also Protagonist ist schwierig zu sagen, ne? Weil das halt schon moralisch schwierig ist. Aber er vollzieht ja eine Wendung. Weil je mehr er Rache nimmt, desto mehr wird ihm bewusst und desto mehr Empathie tatsächlich legt er auch an den Tag. Und desto mehr hinterfragt er auch dieses ganze Geschäft. Aber da sage ich jetzt nicht zu viel, weil das ist ja am Ende dann quasi so das.
Der Reveal.
Ja, also die Erkenntnis, die dann da steht am Ende.
Okay.
Weil er trifft tatsächlich, das kann man ja schon sagen, er trifft irgendwann auf den Auftraggeber. Und das ist schon sehr überraschend, was da passiert. Damit habe ich nicht gerechnet.
Ja.
Ich fand es eine sehr starke Szene. Inhaltlich vor allem auch.
Okay, ich verstehe, was du meinst. Ich muss sagen, ich habe den Aspekt dann auch gar nicht so gesehen, dass. Oder ich habe das nicht so verstanden, dass er das am Schluss so... Aber ja, klar, er gibt irgendwie ein bisschen Sinn.
Also er versteht, welche Rolle er da spielt und vor allem, dass er nur eine Rolle spielt.
Er ein Rädchen halt im Triebe.
Das, ja, genau. Also viel mehr dürfen wir das, glaube ich, nicht. Sollten wir vielleicht nicht dazu sagen?
Ja, weil ich muss nämlich sagen, ich bin, abgesehen von der Klasse, ne, also was das inszenatorisch angeht, was Fassbender angeht, weil der hier großartig aufspielt. Wir haben dann so eine kleine Rolle noch von Tilda Swinton, was auch zu einer richtig geilen Szene führt.
Ja, Verwunderung. voll Überraschung. Tilda Swinton trifft auf Michael Fassbender. Ja. In einem Dialog treten sie quasi zum verbalen Duell an, könnte man fast sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht nicht ganz, aber ja, schon keine Überraschung, dass das natürlich eine großartige Szene ist, ja, von David Fincher inszeniert. Ja. Ja, natürlich.
Ja, das heißt so, das ganze Handwerkliche, das Schauspielerische, das ist halt hier alles top-notch. Ja, überaus hervorragend gemacht. Besonders die Monologe in seinem Kopf, die wir hier die ganze Zeit vorgetragen kriegen, ist, finde ich, geil. Vieles an diesem Film ist geil, aber der hatte mich tatsächlich auch so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen.
Warum? Was hast du vermisst?
Ja, genau, das ist halt die Sache, das hast du mir vielleicht eben sogar schon genommen, dieses, dass ich nicht so ganz verstanden habe, was er am Schluss mir sagen möchte. Weil ich das ist bei mir irgendwie nicht so richtig angekommen, dass es so eine Art Läuterung in gewisser Form ist, die Figur hier erfährt. Ja, Punkt.
Ach so, okay. Ja, ich fand das gut. Ich habe auch zuerst, die ersten Gedanken waren so, okay, der erzählt jetzt hier nicht wirklich was Neues.
Ja.
Ne, er fügt jetzt dem Genre Auftragskiller jetzt keine wirklich neue Facette hinzu. Aber das ist ein Film, der von der ersten bis zur letzten Sekunde irgendwie einen nicht weggucken lässt. Ne? Der Saal war auch gut gefüllt.
Ja.
Es ist halt, also wenn man Finchers Filme mag, Finchers Inszenierung und ja klar, handwerklich kann man sagen, aber er hat eben auch was inhaltlich zu erzählen, also die jetzt nichts Weltbewegendes oder so, ne? Jetzt keine weltbewegende Erkenntnis, die jetzt irgendwie auf einer politischen oder weltpolitischen Ebene jetzt hier irgendwie wichtig ist, aber halt für die Figur. Wenn wir jetzt nur den Rahmen dieser Geschichte nehmen, die Figur ändert sich ja. Zum Beispiel diese ganzen Regeln, die er uns ja immer wieder wie ein Mantra halt nur vorträgt.
Mhm.
Irgendwann lässt er ja ein paar Sachen weg. Und ich hatte das schon dann im Kopf und habe gedacht, ah ja, jetzt kommt doch eigentlich das und so, ne? Und dann merken wir aber, ja, nee, er bricht ja jetzt die Regeln. Er macht jetzt doch wieder was anderes. Er fängt an zu improvisieren, was er gesagt hat, sollte man nicht tun.
Ja.
Ne? Irgendwann ist ihm auch egal, wie hoch sein Puls ist, weil er am Anfang sagt, nee, man braucht einen Ruhepuls von so und so, nur dann kann man überlegt und so weiter. Und
hat ihm auch irgendwann nicht geholfen, am Anfang.
Ja, ja, anscheinend, offenbar, ja, ne? Ja, also da lag schon irgendwas im Argen. Irgendwas war da schon nicht ganz okay, ne? So erzählt uns da eigentlich so ganz ausführlich, ne, hier, wie das alles ist und für ihn absolute Routine und er ist selbst überrascht, dass das halt daneben geht. Und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er hat natürlich trotzdem den Plan, ne, was er irgendwie dann zu tun hat. Aber ne, über den Film setzt er halt schon wirklich eine andere Denke ein. Er kann es natürlich nicht komplett einfach ablegen. Das zeigt uns die letzte Szene.
Mhm.
Aber gerade so dieses Aufeinandertreffen und das, was er dann realisiert, also das habe ich so halt noch nicht gesehen. Das ist dann vielleicht ein neuer Aspekt, ein neuer Blickwinkel drauf, der jetzt das Genre nicht revolutioniert. Ne? Das brauchen wir jetzt nicht sagen, aber wer einen qualitativ hochwertigen Film sehen möchte, also ich empfehle auf jeden Fall einen Gang ins Kino, falls das überhaupt jetzt noch möglich ist, und ansonsten im Stream sowieso gucken, ist ja klar.
Stimme ich im Grunde zu. Ich werde mir den Film auf jeden Fall mal anschauen, weil ich dieses Gefühl dann jetzt nicht nur erklärt loswerden möchte, sondern auch gesehen loswerden möchte. Dieses, dass ich so leicht unbefriedigt am Schluss war, dass mir da irgendwas gefehlt hat. Aber
dass du auch eine Erkenntnis hast.
Ja, genau.
Dann erkennst, richtig, dass dieser Film auch insgesamt gut ist, sehr rund.
Nee, das sage ich ja nicht, das weiß ich ja. Der hat mir ja zu 99,9% gefallen. Aber am Schluss hat mir dann irgendwie dieses 0,1% irgendwie gefehlt. Also das ist jetzt albern, da ich mit Zahlen komme, ne? Aber mir geht's darum, mit welchem Gefühl ich da aus diesem Film rausgegangen bin, weil mich das von der ersten Minute an gefesselt hat. Ich war komplett bei ihm. Ich habe alles genossen. Ich habe diesen ganzen Weg, bin ich mit ihm gegangen, habe dann aber irgendwie nicht diesen letzten Schritt dann irgendwie verstanden, was er mir damit dann gerade zeigen möchte. Und das würde ich dann gerne jetzt nochmal selbst beim Gucken nochmal rekapitulieren und diesen letzten Schritt dann selber mitgehen. Aber es ist Fincher. Also von daher ist das schon eine große Klasse.
Also für sind viele Menschen sowieso,
ja, ja,
Pflichtprogramm, ja, ist ja klar. Ja, ist ja klar.
Sicher.
Dann kommen wir doch zu einem Klassiker, denn wir sind jetzt schon gegen Ende des Podcasts und da ist es wie immer Zeit für einen Patreon-Pick. Das heißt, jemand, der bei uns ein Patreon-Abo abgeschlossen hat, hat sich einen Film gewünscht, hat den quasi in die Lostrommel geworfen und wir ziehen jede Woche, beziehungsweise der Peter macht das, einen Namen, der bei dieses Mal wie heißt?
Die Eroberung vom Planet der Affen.
Richtig, wer hat sich das gewünscht?
Das war der gute Dennis.
Stark, Dennis. Sehr stark, denn Dennis weiß vielleicht, dass wir wir sind Fans von Planet der Affen-Filmen, bis auf Tim Burtons.
Genau, also die ersten fünf und die letzten drei, sagen wir es mal so.
Ja, die Trilogie haben wir ja für die Patrons exklusiv besprochen.
Und die ersten fünf hast du mal bei dem Bewegtbild bei Nausen besprochen, soweit ich erinnere.
Das ist nicht ganz korrekt.
Nee?
Es ist so, Als wir das erste Mal zu Gast waren bei den Bewegtbildbanausen, hat Guess, glaube ich, die Pentalogie hatte die ersten vier mitgebracht. Er hat auf jeden Fall, ich glaube, die Pentalogie der ersten fünf Teile hier Planet der Affen mitgebracht. Okay. Und ich habe dann noch so ein bisschen aus Erinnerung mitgesprochen, weil ich die natürlich auch alle kenne und weil ich auch Fan bin. Und jetzt hat er sich hier den Obung vom Planet der Affen gewünscht. natürlich als jemand, der viel mit Texten und mit Autoren arbeitet und so. Ein bisschen ärgerlich. Es müsste ja eigentlich heißen Eroberung des Planeten der Affen. Aber wir wissen ja, warum. Die wollen ja das Planet der Affen im Titel stehen haben. Na gut. Conquest of the Planet of the Apes ist der vierte Teil.
Genau, da hast du auch nicht das Problem mit der Grammatik.
Richtig, Planet der Affen 4. Aus dem Jahre 1972.
Genau, von dem guten J. Lee Thompson.
John Lee Thompson. Ja, das ist ein Regisseur, der unter anderem Kap der Angst in Szene gesetzt hat.
Das Original.
Ja, richtig. Er hat Regie geführt bei Ein Mann wie Dynamit zum Beispiel. Ten to Midnight mit Charles Bronson.
Er hat einige Charles Bronson-Filme regiert.
Richtig, aber diesen habe ich mal im Kino gesehen.
Und den hast du ja auch hier besprochen.
Habe ich sogar hier besprochen. Ich darf noch nicht sagen, wo ich den gesehen habe.
Das hast du längst gesehen. Weil jedes Mal, wenn du sagst, ich darf nicht sagen, wo ich den gesehen habe, packe ich da oder sage, dass du den beim Bujo gesehen hast. Abgesehen davon.
Das behauptest du, okay. Nee. Aber ich hab nicht gesagt, wo ich den gesehen habe. Ich darf ja gar nicht sagen, wo ich den gesehen habe.
Ja, okay, gut. Du darfst ja nie den Titel sagen. Aber man kann ja durch die Inhaltsangaben immer wieder darauf schließen, welcher Film das ist. Und dann
das könnte sein, ja.
Wo du das gesehen hast. Und ja, es ist ein ewiger Kreislauf hier. Aber egal, ums Bujo soll es ja nicht gehen.
Ich habe den auf jeden Fall in meinem Kino gesehen. Es geht ja um Conquest of the Planet of the Apes. Den vierten Teil, der eine interessante Zensurgeschichte hat.
Ja.
Und generell auch inhaltlich einiges zu bieten hat. Vielleicht möchtest du kurz die Handlung zusammenfassen. Ich kann sagen, dass es halt direkt an den dritten Teil anknüpft. Escape from the Planet of the Apes.
Okay, da hauen sie ab. Ah, genau. Und landen dann auf der Erde?
Nee, bei Escape, das ist auch wieder das Zeitreise-Ding. Und da sind dann Cornelius und Zira, heißt sie, glaube ich.
Genau.
Das Pärchen, die reisen in der Zeit zurück und so weiter. Und versuchen dann da zu vermitteln, dies, das. Auf jeden Fall haben die ein Baby.
Ja, den Caesar.
Das ist der Caesar, genau. Der hat in der neuen Trilogie, wenn ich sie so mal so nennen darf, eine ganz besondere Rolle, weil er halt diesen, den Aufstand, die Rebellion anführt.
Mhm.
Und das deutet sich quasi hier in dieser alten Pentalogie
an.
Es ist auch schon, also beziehungsweise die neue Trilogie greift das vor allem hier auf, denn hier sehen wir einen erwachsenen Caesar,
genau. Der
gespielt von Roddy McDowall, der hier vom Armando, gespielt von Ricardo Montalban, kennen wir. Das ist nämlich Khan. Ja. Er hat, oder hier bei Fantasy Island, diese Serie da, er hat zig Rollen gespielt und genau, der
ist ein Herrchen.
Genau, der hat so einen Zirkus und der hat ihn so undercover als Zirkusaffen und Caesar ist der einzige Affe, der sprechen kann.
Genau, und damit hat der Film jetzt ja auch ein bisschen Vergangenheit verschwiegen, ne? Weil Cornelius und Zira sind ja gestorben, ne?
In der Tat.
Und das ist jetzt auch 20 Jahre danach und wir sind jetzt in einer neuen Zeit, das soll 1991 sein, in der die Affen als Sklaven gehalten werden.
Richtig, die waren erstmal Haustiere, weil Hunde und Katzen, glaube ich, gestorben sind. Ausgestorben.
Irgendein Virus hat die da hingerafft.
Coronavirus oder so, weiß ich nicht. Genau, dann waren die erstmal Haustiere und jetzt werden die halt, ja, wie Nutztiere gehalten, aber halt eben so als Sklaven.
Richtig.
Schuhe putzen, hier sauber machen, Straßen fegen, was weiß ich, ne? Hilfsarbeiter.
Richtig.
Sozusagen. Für Jobs, für die sich die Menschen zu fein sind.
Richtig. Und das ein bisschen fällt ihm natürlich, aber er muss halt unentdeckt bleiben, weil beide Angst darum haben, dass man die beiden trennen würde und wahrscheinlich sogar töten würde. Das gelingt aber nicht so lang, woraufhin sich beide trennen müssen und der Armando dann auch noch befragt wird, weil angeblich Caesar gesprochen hat, also in der Öffentlichkeit.
Ja, hat er ja. So eindeutig.
Ja, ja, klar. Aber angeblich, weil es keinen direkten Beweis gibt.
Die haben kein VAR, ne? Es gibt keinen Videobeweis.
Genau. Und die Befragung führt dann auch ins Nichts, weil der Armando letztlich bei einem Lügendetektortest, bevor er halt wirklich sagt, dass Caesar gesprochen hat, aus dem Fenster springt. Und ja, das gefällt dem Caesar natürlich nicht so ganz und der beginnt dann quasi eine Revolution.
Genau, zettelt eine Revolte an gegen die Menschen, die hier Unmenschliches den Affen antun. Das kann man natürlich auf alle möglichen Ebenen verstehen. In erster Linie natürlich gut, ne, werden als Sklaven gehalten. Also der Film ist von 72. Ne? Wir haben kurz nach dem Vietnamkrieg, wir haben die Zeit der schwarzen Befreiung sozusagen.
Mhm.
Ne? Das schwarze Bevölkerung in den USA mal auf den Tisch haut und sagt so hier, ne, so geht's nicht weiter. Ne, wir wollen auch eine Stimme haben und wollen hier nicht mehr behandelt werden wie direkt. Wir wollen die gleichen Chancen haben wie alle anderen, wie die Weißen. Das kann man natürlich, ne, so als Parallele den Sklaven Handel, auf das Sklaventreiben sehen, natürlich.
Ja, aber das kann man auch festmachen, ne? Weil der MacDonald, der von Harry Rhodes gespielt wird, das ist der, was war das nochmal? Der hatte auf jeden Fall irgendein höheres Amt.
Ja.
Der Schwarze, ne, der ja dann am Schluss auch noch die Stimme der Vernunft für Caesar darstellt, so von wegen, weil er ja schon mal in seiner Position war, ein Sklave, ein Unterdrückter gewesen zu sein. Und ich finde, da macht das ja dann schon eindeutig, dass genau das damit auch gemeint ist.
Ja, ich sage nur, dass man aber auch noch mehr drin sehen
kann. Ja, gut, klar.
Also,
ja,
dass okay. das auf anderen Ebenen funktioniert. Klar. Man kann da auch Tierausbeutung drin sehen.
Ja,
man durchaus. Kann sagen, dass man zum Beispiel Tiere nicht ausbeuten soll, ja, also weil die werden ja hier wirklich gequält und auch mit den Elektroschocks und dies, das, das kann man auch als Plädoyer gegen Tierversuche sehen.
Ja, stimmt.
In der Zeit auch, ne, da war das ja auch noch so gang und gäbe, dafür für jeden Beauty-Make-up-Artikel wurden, ne, zig Tiere gequält. Ne, das hat sich heutzutage auch zum Glück, hoffe ich, auch wirklich geändert.
Genau, hoffentlich. Wer weiß das schon genau, ne?
Ja, es wird zumindest so kommuniziert, ne? Deswegen, klar, dass die Sklavenanspielung, also die Referenz ist natürlich eindeutig, aber es gibt eben noch ein paar andere Sachen, die man darin sehen kann.
Einverstanden.
Ja, ich fand den immer ziemlich cool, den Film.
Ja.
Und ich finde den auch immer noch super. Hat mich auch gefreut, dass jetzt der Dennis sich den gewünscht hat. Dann konnte ich den auch nochmal gucken. Also am liebsten hätte ich mir die alle fünf nochmal angeguckt.
Ja.
Ich vielleicht irgendwann nochmal. Ich finde den hier natürlich, also auch dieser Polizeistaat, der erinnert natürlich auch ziemlich, also ans Dritte Reich.
Dritte Reich, klar.
Ganz klar, so die Schutzstaffel und so weiter und so fort, ne? Wie die da in ihren Monturen da kommen, Polizeistaat, ist ja vollkommen klar, ne, so Gewalt regiert. Aber auch so das hat mich immer beeindruckt, da diese Kulisse, in der wir uns bewegen, das ist ja so vom Brutalismus geprägt, also von dieser Architekturform, Brutalismus, als viel Beton.
Ja.
Ne? Also klar, was auch so viel in den 60er, 70ern, ne, sah das halt auch dann so aus, aber das ist auch zuträglich dieser ganzen Stimmung und der ist halt auch brutal. Es gibt zwei Fassungen. Es gibt die Kinovariante und lange Zeit gab es eben nicht die bevorzugte Variante des Regisseurs. Du hast auch die Extended quasi gesehen, ne?
Aber selbstverständlich.
Okay, soll ich kurz den Unterschied erklären zwischen der Kinofassung und der erweiterten Fassung?
Sehr gerne, weil ich die nicht kenne, weil ich immer nur die Extended gucke.
Okay, ja, früher gab es die ja nicht. Also wir haben ja besitzen beide, glaube ich, die UK-Variante Blu-ray-Box.
Genau.
Seit einigen Jahren auch schon. Also sie hat bei mir auch schon ein paar Umzüge mitgemacht. Ja. Und ich ziehe sie immer wieder gerne aus dem Regal und ziehe mir da die Filme rein. Das originale Ende, das, was wir jetzt auch wieder sehen können auf Blu-ray, das war dem Testpublikum damals zu düster.
Aha.
Weil, jetzt gut, Spoiler für Eroberungen vom Planet der Affen aus dem Jahr 1972, weil es gibt ja noch den fünften Teil, den Battle for the Planet of the Apes, Kampf um den Planet der Affen oder so.
Genau.
Oder auch das, was natürlich im ersten Teil, worauf dann angespielt wird, dass es irgendwann diesen Planet der Affen gibt. Dazu muss ja hier was passieren.
Ja.
Deswegen Spoiler für das Ende, wer das nicht hören möchte. Ja, danke fürs Zuhören bis hierhin. Ihr hört uns weiter im nächsten Podcast. Da töten sie ja diesen einen Kommandant oder wie auch immer, was der da auch ist, ne? Diesen einen Chef da, den bringen die Affen ja um.
Genau.
Die drohen ihn ja mit den Waffen, also mit der Rückseite der Waffen, MGs und so. Und dann hauen sie irgendwann auf ihn ein, so als Zeichen von wegen so, okay, wir machen die Menschen platt und jetzt ist die Zeit der Affen.
Ja.
Und das war denen zu düster.
Aha.
Und dann hat man das umgeschnitten. Dann hat man das rückwärts laufen lassen, sodass die mit den Waffen nicht mehr zu dem runtergehen, sondern die Waffen quasi zurücknehmen. Und Caesar, man sieht den Ausschnitt von Caesars Augen nur noch. Der Schauspieler, der Roddy McDowall, der hat dann drüber was gesprochen. Dann irgendwie so nach dem Motto, dass sie den verschonen und bla 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 bla. Insgesamt ist die Fassung auch unblutiger. Es gibt ja hier so ein paar Schüsse auch ins Gesicht.
Auf jeden Fall.
Ist kein Splatter, also fliegt jetzt nicht das Gehirn raus, die Köpfe zerplatzen nicht, aber da kommt schon so Blut ins Gesicht und sowas. Und generell bei den Aufständen gibt es halt noch ein paar Szenen, die blutig oder ein bisschen brutal sind. Um die hat man dann die letztliche Kinofassung erleichtert. Ich plädiere nicht nur, weil es die brutalere Fassung ist oder das düstere Ende für den Director's Cut oder den Extended Cut, weil es eben auch im gesamten Planet der Affen-Universum in dieser Pentalogie überhaupt nur Sinn ergibt, dass das so endet.
Klar.
Und den Film empfehle ich natürlich, weil der super ist, aber man sollte auch erst die ersten drei sehen, damit man hier ja das auch versteht. Ich glaube, er funktioniert auch losgelöst davon.
Total.
Also weil die erklären ja auch ein bisschen, was vorher passiert ist, aber warum nicht den ersten mit Charlton Heston, der ist auch super. Zweite auch. Die haben alle ihre Qualität. Ich finde, der fünfte, da hatten sie kaum noch Budget, der fällt so ein bisschen ab, ich will den unbedingt nochmal gucken, aber gerade die ersten vier sind wirklich ziemlich cool. Und hier auch noch coole Schauspieler dabei und es ist ein cooler Abenteuer-Action-Science-Fiction-Film.
Ja, und vor allem ein sehr bewegender Film. Und ich finde, das Ende vom Extended, also das, wie es ursprünglich sein sollte, das ist halt auch viel cooler.
Klar.
weil es einfach düster und damit halt auch so ein bisschen ehrlicher ist, weil die große Suche ist ja hier die Güte im Menschen. Und diese Güte im Menschen oder diese Güte findet der Caesar ja tatsächlich nur bei einer Figur. Und das ist der McDonald. Ansonsten ist er ja in der... Ja, und natürlich der Armando. Ja. Das ist ja quasi in gewisser Form, sieht er ja ihn auch schon so als Vater an. Aber ansonsten findet er halt keine Güte bei Menschen. Und das ist ja der Grund dafür, dass er letztlich dann auch nicht nur zur Waffe greift und diese Revolution anfängt, sondern halt auch wirklich so weit geht, seine Peiniger zu töten. Und das finde ich halt dann emotional und dramaturgisch halt auch viel stärker, wenn die Affen ihn dann halt auch töten. Finde ich ein sehr starkes Ende, weil dann halt auch so das Thema Krieg, Kriegstaktik auch nochmal eine ganz eigene Geschichte hier kriegt. Der ist, was die Kämpfe dann am Schluss angeht, nicht nur stark inszeniert, sondern auch wirklich sehr theatralisch dargestellt, besonders wenn sie dann halt da auf die Menschen treffen. Es ist schön, wie er herausstellt, wie die Evolution es halt geschafft hat, dass der Affe dann auch wirklich ein krass denkendes Wesen geworden ist und ein nicht zu unterschätzendes, weil die Kriegstaktik, die er nun mal einsetzt, zum Erfolg führt. Sie siegen ja nicht nur, weil sie in der Überzahl sind, sondern weil sie einfach eine coole Taktik haben.
Ja.
Und solche Dinge siehst du halt dann auch in so Szenen, wie wenn er seinen eigenen Tod, also seine Hinrichtung figiert, weil er halt rafft, dass irgendwie die Elektronik ausgestellt ist, tut dann aber trotzdem so, als würde der gerade unter Stromeinwirkung sterben. Klasse. Und hier, und das war ja auch dann in der späteren Trilogie so cool, dieses Erkennen von, da war es ja mit einfacheren Mitteln, sag ich mal, umgesetzt, wie stark das menschliche Schauspiel dann auch hier einen Mehrwert darstellt.
Naja, wo man hier echt nur die Augen quasi hat, ne?
Ja, genau.
Und den Körper, natürlich.
Ja, genau. Aber der Roddy McDowell, der macht das halt so stark mit den Augen. Da kann ich auch schon fast nicht sagen, welche Interpretation mir da besser gefällt.
Das fand ich auch bei der neuen Trilogie, also die auch wirklich, es ist eine der besten Trilogien, die es halt gibt.
Ja.
Also mit Zurück in die Zukunft, da ist nichts falsch dran.
Richtig.
Also die funktioniert einfach komplett. Und da, als es dann hieß, ne, so, da ist der, dieser Affe und so weiter und der heißt dann Caesar und ich so, okay, alles klar, ich weiß jetzt, worauf es hinausläuft, ich weiß, dass er das sein wird. Ich meine, ist ja klar, ne, das haben sie jetzt kein Geheimnis draus gemacht, aber fand ich cool, dass sie auch den Namen dann genommen haben aus der ursprünglichen Pentalogie, wenn man das so möchte.
Auf jeden Fall.
Ja, absolute Empfehlung. Danke für den Patreon-Pick, für den Wunsch. Cooler Film. Guckt euch die alle an. Also den Tim Burton-Film, den kann ich jetzt nicht sonderlich empfehlen. Ich hasse den auch nicht so wie viele andere, aber ja, es lohnen sich wirklich nur die 5 von damals, 60er, 70er Jahre und die, eben die neueste Trilogie der vergangenen Jahre.
Was heißt ja nur? Da ist sonst nur noch ein Film.
Ja, und eine Serie halt, ne?
Die muss man Serie? Vielleicht auch nicht, okay, die kenne ich.
Es gab auch eine Serie, ja, die muss man vielleicht auch nicht unbedingt. Ich glaube, eine Zeichentrickserie und eine Realserie.
Okay, wann, aus welchen Jahren ist die Realserie?
Peter, weiß ich auch nicht auswendig.
Ja, hättest ja mal nachgucken können. Was sind das hier für Vorbereitungen?
Ja, auch 70er oder so, 80er, was weiß ich denn.
Okay, ja gut. Aber bin ich dabei, starker Film, kann ich jetzt auch nicht mehr so ganz einordnen in die ganzen ersten 5 Filme, aber mir hat das Franchise insgesamt schon sehr gut gefallen. Aber wenn es mal dann zusammenpackst, die 5 plus den Burton plus die 3 neuen Filme, von denen 8 geil sind, kannst du eigentlich sagen, das ist das geilste Franchise überhaupt. Und ich meine ja, da soll ja sogar auch noch was mehr kommen, ne? Da soll ja noch eine neue Trilogie kommen.
Ja, genau, da kommt definitiv noch einer. Ich glaube, der ist sogar abgedreht.
Ach, krass.
Der jetzt an den War for the Planet of the Apes anschließt.
Ja.
Aber ich meine, von der ursprünglichen Pentalogie, ne, die sind jetzt auch nicht alle nur geil, ne? Der zweite ist auch ein bisschen repetitiv. Der ist quasi ein bisschen wie der erste. Der 5., den müsste ich mir nochmal angucken, aber den fand ich damals auch nicht so stark.
Ja.
Aber das lag viel an Budget und da hat man jetzt auch nichts mehr so Cooles erzählt. Da sind dann schon Teil 1, 3 und 4 sind schon da die Highlights.
Okay, da war ich vielleicht dann überschwänglich, ne? Aber trotzdem ist es ein sehr starkes Franchise, okay?
Auf jeden Fall. Und das ist auch ein sehr starker Podcast, den ihr natürlich jede Woche anhören solltet auf YouTube oder auf Spotify oder sonst wo. Und natürlich beim Filmfressen-Kanal auf YouTube nicht nur vorbeischauen, sondern reinschauen, abonnieren, Glocke, alles Mögliche. Im Idealfall ein Patreon-Abo abschließen, dann könnt ihr euch Filme wünschen. Wir wünschen, so, mit diesen Worten verabschiede mich und sage bis zum nächsten.
Ha ha ha. Wie, kein Danke?
Danke an alle außer dich, Peter. Nein, ich bedanke mich beim Peter, ich bedanke mich bei den bei der Filmfresse-Familie, natürlich bei den Patrons besonders. Bis zum nächsten.
Sehr gut. Dann bedanke ich mich doch auch aus Höflichkeit. Nee, hat viel Spaß gemacht. Es ist ja auch ein schöner Übergang. Ne? Das fällt uns jetzt ja auch dadurch leichter. Wir haben sehr viele Horrorfilme mitgebracht. Ne? Wird wahrscheinlich sich auch fortsetzen. Aber wir werden uns dann so sukzessive von reinem Horrorinhalt lösen. Wir haben mit The Killer, mit einem starken Film und Eroberung des Planeten Affen mit einem weiteren sehr coolen Patreon-Pick. Dann, sage ich mal, auch den Übergang geschafft und werden jetzt nicht horrorfrei, aber der Schwerpunkt wird dann keiner mehr sein. Aber euer Interesse könnte natürlich auch unsere nächsten Inhalte finden. Da wird es vielleicht nochmal ein Quiz geben. Es wird vielleicht nochmal eine zweite Chance geben. Es wird vielleicht nochmal der Trash-Talk euch begeistern. Aber nächste Woche haben wir auch schon festgemacht, einen ja nicht mehr ganz so aktuellen Film besprechen wir dort, den Killers of the Flower Moon. Mit der guten Laura, nämlich in unserem True Crime Format. Darauf könnt ihr euch am Sonntag freuen, 12 Uhr. Ein weiterer starker Film, den wir diesmal in einem anderen Format verarbeiten. Deshalb, weil es jetzt auch kein Horrorfilm war, erst am 5. November. Aber darauf könnt ihr euch freuen. Sehr schöner Talk geworden zu dem großen neuen Martin Scorsese-Film. Ja, und in diesem Sinne denke ich mal, es geht munter und großartig weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auch riesig auf den nächsten Patreon-Pick. Und in diesem Sinne hoffe ich auf jeden Fall auch wieder einen fantastischen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.